The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 29. September. Angela Merkel sprach in dieser Woche im französischen Dom am Gendarmenmarkt in Berlin. Und sie zitierte ihren Vorgänger und Förderer Helmut Kohl. Sie zitierte ihn mit einem Satz, den er ihr nach der deutschen Einheit gesagt hatte, wenn man so will, ein Zeitenwendesatz.
Wir müssen sehr viel mehr bereit sein, die Führungsfunktion, die uns jetzt zugefallen ist, wahrzunehmen, ohne prahlerisch aufzutreten.
Der Satz gilt. Er dürfte, so ist Merkel nun mal, auch als indirekte Botschaft der Altkanzlerin an den Neukanzler zu verstehen sein, Führung wahrnehmen. Jetzt. Aber wo steckt der deutsche Kanzler eigentlich in diesen Tagen? Olaf Scholz, er wirkt wie weggeduckt hinter den Jalousien des Bundeskanzleramtes. In den Ministerien, in seinen Ministerien geht es drunter und drüber, weil veritable Minister von den Liberalen und von den Grünen sich ein parteipolitisches Feuergefecht liefern. Ihre jeweiligen Experten befinden sich im Schützengraben. Die Minister selbst steuern das Geschehen aus dem Bunker der Parteipolitik. Dabei herrscht draußen doch ein echter Krieg. Er gegen uns. Und er, Putin, führt diesen Krieg auf 4 Kriegsschauplätzen gleichzeitig. Schauplatz 1, der Krieg gegen die Ukraine, seit 218 Tagen nunmehr.
Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der Folge drücken Truppen auf mehrere Landesteile vor.
Ein Ende nicht absehbar, es wird weiter gekämpft bis zur letzten Patrone, ließ Putin gestern über einen Sprecher verlautbaren. Kriegsschauplatz Nummer 2, unsere Energieversorgung. Psychokrieg, Preiskrieg, für manche Familien fühlt es sich an wie ein ökonomischer Vernichtungsfeldzug.
Das ist nicht zumutbar, dass eine Familie mit 2 Mann einen Gasabschlag hat, einen Gasabschlag. Nur von knapp 2.500 Euro im Monat.
Kriegsschauplatz Nummer 3, die Untiefen der Ostsee. Wer sabotiert so spät durch Nacht und Wind? Es ist wohl der Putin, ich sag's dir geschwind. Zumindest sind das die Vermutungen, die begründbaren Vermutungen der Geheimdienste, auch des CIA.
An den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden, aus denen Gas ins Meer strömt. Die Ursache ist unklar. Es mehren sich aber Hinweise darauf, dass es sich um einen Sabotageakt handeln könnte.
Plötzlich klaffen dicke Löcher in den beiden Nord Stream Gas-Pipelines. Was passiert hier? Wenn jetzt auch die norwegische Pipeline sabotiert wird, dann ist der Ofen aus, vielleicht auch der für die Weihnachtsgans. Und damit zu Kriegsschauplatz Nummer 4.
Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges hat sich Präsident Putin wieder persönlich mit Chinas Staatschef Xi getroffen.
Hier werden Allianzen gegen den Westen geschmiedet. Allianzen, die auf Dauer höchst gefährlich werden können. Was ist eigentlich, wenn China plötzlich einfällt, keine deutschen Autos mehr ins Land zu lassen, wenn wir selbst zum Ziel von Sanktionen werden? Naja, dann verkaufen wir unsere Autos eben nach Griechenland, Malta oder Zypern. Genau. Fazit: Putin führt all diese 4 Kriege von einem Schreibtisch aus. Ein Mann, ein Joystick, volle Befehlsgewalt. Und wir? Antworten mit föderalistischem Palaver. Jeder Bedenkenträger darf sein Post-it auf die Agenda kleben. Aber vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle doch noch einmal an Merkel, sprich an Kohl, sprich an die Mahnung zur Führung, erinnern. In dieser historisch einmaligen Situation, wo niemand wissen kann, welche Herausforderung an der nächsten Straßenecke auf unser Land wartet, ist Führung gefragt. Nicht als Sehnsucht, als Notwendigkeit, wahrscheinlich Führung als Pflicht. Oder persönlicher noch formuliert, über Wiederwahl und Abwahl von Olaf Scholz wird in diesem Winter entschieden, seine Stunde ist jetzt.
Wir müssen sehr viel mehr bereit sein, die Führungsfunktion, die uns jetzt zugefallen ist, wahrzunehmen, ohne prahlerisch aufzutreten.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, spreche ich über die Europäische Union in Zeiten des Krieges.
I think that everybody needs to do more.
Unsere Börsenreporterin in New York und in Frankfurt berichten von Produktionsproblemen bei Apple und vom Euro im freien Fall. Außerdem schauen wir auf die Hitparade der Hilflosigkeiten in der Welt der Diplomatie. Und wir gedenken feierlich eines weltberühmten Fotos, das heute seinen 90. Geburtstag feiert.
We will help with weapons, with aid, with logistics, with massive sanctions, and we will do whatever it takes to hold aggressors to account. Because the age of dictators and autocrats is over.
Diese markigen Worte verkündete Roberta Metsola Anfang März vor Demonstranten in Brüssel, kurz nach der russischen Invasion in der Ukraine. Roberta Metsola ist Malteserin, 43 Jahre alt, EU-Politikerin in der Fraktion der Europäischen Volkspartei, also bei den Christdemokraten. Und sie ist seit Januar die Präsidentin des Europäischen Parlaments. Gestern war sie in Berlin, genauer gesagt auf der Pioneer One. Wir haben gesprochen über die Rolle der EU in diesem Krieg, über die Vision der europäischen Armee und über die Sabotage an den Pipelines in der Ostsee haben wir auch gesprochen. Naja, und über Italien natürlich auch. Hier unser Gespräch. A warm welcome to Madam Roberta Metsola.
Happy to be here. Thanks for the invite.
Do you know paragraph 5 of the NATO treaty? Of course.
Of course.
It says if one of us will be attacked, we are all in. We have to defend our freedom, freedom of speech, freedom of religion, everything. What do you think about the event in the Baltic Sea? If it turns out what the CIA believes, that the Russians are behind this, what does it mean? Article 5 would be triggered and we are all in?
Well, we are definitely living through unprecedented circumstances, and all concerns have to be examined. At the moment, it looks like it was sabotage, and therefore, if it was,
from
then
whom?
All, I will not speculate. And I tell you why, because what I'm also very wary of since the 24th of February is that alarmism sometimes helps Russia. And I am not going to play that game. What I will do is, as the other institutions have done, is that ask for all investigations to be held, listen to scientists, look at the engineers, listen to them, see what happened, and take all the consequences necessary in order for something like this never to happen again.
But we are living in troubled times. It's not just the war in Ukraine. The energy market became a new battleground. We see the secret operations from ever who takes these actions in the Baltic Sea. We see a stronger alliance between Russia and China. So here's my question. Is Putin, in your view, at war with Europe?
I think that Putin, to a certain extent, is at war with anybody who would dare to think that his reign is over. Looking at what he did in 2008, we should have known that he was not going to stop. We should have learned that he was not going to stop in 2014-15. And the recent escalation in the past few days have shown us that he has moved to the phase where he has engaged, let's say shaken, somebody told me this morning, that part of the Russian population that so far has been silently observing, even accepting his invasion of Ukraine. His invasion, I say, because it's important to say that.
That's our big hope now, that he's shaking his own society and bring trouble to his own people?
Well, I think if we look at how things have escalated and looking also historically at how autocrats tend to overstretch when they need to go that extra mile, which also, I would say, tips the balance in Europe, and perhaps we can discuss this, if anybody thought that fatigue would set in and that we would look away from what's happening in Ukraine and justifiably address the challenges that our citizens and our industries, our businesses are facing. But that is not the case. We are now fighting a fight on multiple fronts, both domestic and geopolitical. And that leaves us with no choice but to escalate ourselves our reaction to Russia's invasion and not ever going back to Article 5, forgetting that territorial integrity and sovereignty are fundamental values and principles that we, all of us, both in the European Union and any democratic country, subscribes to and can never look away from.
That's our red line.
Why? How can it not be? It would take 2 hours to take Moldova. What's next?
And 4 minutes from the atomic rocket to take Berlin.
Imagine that. We need to be prepared. As I said before, we don't sound alarmist. We need to continue to work by reassuring our citizens that we are taking decisions no matter how difficult they are. And what we cannot afford is a new dynamic where government instability is compounded by populists on both extremes of the political spectrum, in whose interest it is to help Putin. That's exactly what Putin wants. That's our biggest challenge, I would say, today.
You said he's maybe going to overstretch his army, his power, his ability to respond to the Western sanctions. On the other side, there's the European Union and the European nations. We are far away from overstretching ourselves.
I think that everybody needs to do more. Well, first of all, I would welcome any further sanctions that are going to be taken and put in place this week. Energy ministers will also be discussing not only a cap on the price of oil, but also for a price cap for gas. And yes, I would ask for the so-called partnership facility, the European Partnership Facility, to be used in order for those countries, those member states that have the military capability, the military equipment, such as Leopard 2 tanks. And this is an idea on the table. And this has to be on the table because that readiness needs to be shown and that needs to be supported. You said we need more gas. Of course we need more gas.
That's what people think, that we have to broker a deal with these people who have the gas. That's why our chancellor is traveling the world from Canada to the Arabic nations. And maybe some people are asking for this, broker a deal with Putin. What do you think about that?
I would say buy your energy from your friends and not your enemies. I would also say don't let the new urgent reality, which requires that we find new alliances, and that's why agreements that bring all G7 countries together, we've moved from an over 80% to 9% EU dependence on Russian gas today. Again, I did not think that was possible, and the countries' leaders of those countries would not have thought that possible. But we found alternatives.
And the flip side of this is that the prices are skyrocketing high. And the other thing is, there is one energy crisis. There's not a German energy crisis, not a Polish, not a Maltesian, not a British one. Are you happy with the cooperation and coordination in Brussels? Do we really have learned the lesson from the pandemic that the nation is, we love the nation, it's small, it's beautiful, it's democratic, but is it the right entity to tackle this crisis?
If there was ever a time for more Europe, it's now. We have been talking about an energy union for over 10 years. We have done nothing about it. We have talked about the excessive reserves that the Iberian Peninsula has. Now, all this, as you say, does not mean that any one member state can tackle it alone. Different realities, but I would say that solutions that are found at European level, as we learned in the pandemic, with the so-called European Health Union that we finally need to create, is something that, when we look at what the European Union can do in order to push back against the narrative that everything bad that happens is the fault of the European Union, means that we need to counter that narrative with real-time examples.
one of your first speeches, you used the phrase of the European Union and the Parliament, we have to be the beacon of hope. At the end of this conversation, or better, give us some hope. Where do you see some hope? Or is it not the time for hope right now?
No, I am an eternal optimist. I currently go from one member state to another. In 2024, we'll have 16-year-olds for the first time voting in the European elections. I will present and project that hope, which would hopefully turn into people voting for the politicians who they entrust to take decisions. Because if they don't, others will take decisions for them, and those decisions might not be the right ones.
Thank you, Madam President, for this conversation.
Thank you.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da blicken die Anleger sehr besorgt auf das wertvollste Unternehmen der Welt. Warum? Das weiß unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die Apple-Aktie hat ja gestern stark verloren. Der Grund ist nicht, dass Tim Cook das Oktoberfest in München besucht hat, zusammen mit Kai Pflaume übrigens. Der Grund sind schlechte Nachrichten rund um das neue iPhone. Was, Anne, gibt's da denn für Probleme?
Das neue iPhone 14, das ja kürzlich vorgestellt wurde, Gabor, das wird wohl offenbar nicht so sehr nachgefragt wie gedacht. Das haben zumindest Insider dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg erzählt. Die haben gesagt, dass Apple offenbar seine Pläne, die iPhone-Produktion auszubauen, fallen lässt. Eigentlich wollte Apple in der zweiten Jahreshälfte bis zu 6 Millionen iPhones mehr herstellen als noch letztes Jahr. Jetzt wurden wohl aber die Lieferanten informiert, dass es nicht notwendig sei, sich auf Produktionssteigerung einzustellen. Es sollen jetzt einfach nur wie im Vorjahr 90 Millionen iPhones in der zweiten Jahreshälfte hergestellt werden. Womit das zusammenhängt, lässt sich nur erahnen, aber wahrscheinlich überlegen sich die Leute bei der unsicheren Wirtschaftslage und der hohen Inflation jetzt einfach zweimal, ob sie wirklich so viel Geld für ein neues iPhone ausgeben wollen. Die Anleger waren auf jeden Fall enttäuscht. Die Apple-Aktie verlor um 1,3%.
Vielen Dank, Anne, und damit zu Annette Weißbach nach Frankfurt am Main. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Der Euro kennt nur noch eine Richtung. Er saust abwärts. Jetzt ist eine neue tragische Zäsur erreicht. Annette, warum? Klär uns auf.
Ja, in der Tat, es ist ein neues 20-Jahrestief touchiert worden vom Euro, knapp über 0,95 zum US-Dollar. Was bedeutet das? Es ist eine Mischung. Einmal rotieren Investoren raus aus euro-denominierten Assets in den Dollarraum rein, aus verschiedenen Gründen. Der US-Aktienmarkt scheint attraktiver zu sein. Die Rezessionssorgen in der Eurozone sind deutlich größer und noch näher dran als in Amerika. Und dann kommt natürlich noch die höhere Zinskurve in Amerika dazu. Alles Argumente für Investitionen in den US-Dollar weg vom Euro. Allerdings muss man auch sagen, hat der Euro sich ein bisschen wieder erholt im Laufe des gestrigen Handelstages, nachdem die Bank of England am britischen Staatsanleihenmarkt interveniert ist, beziehungsweise annonciert hat, es zu tun. Da gab es dann wieder ein bisschen Aufwärtsbewegung. Aber eins ist klar, der Euro, der bleibt weiterhin auch in der Zukunft, in den nächsten Wochen und Monaten höchstwahrscheinlich unter Druck.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass sich in der Hitparade der Hilflosigkeit die Einbestellung des Botschafters noch nicht abgenutzt hat. Wenn mal wieder die Hütte brennt und Politiker ratlos ein Zeichen setzen wollen, dann werden die Botschafter nicht ausgewiesen, das kommt später, sondern einbestellt.
Die Bundesregierung hat am Montag die Gewalt verurteilt und inzwischen auch den iranischen Botschafter einbestellt.
Ein diplomatischer Evergreen ist dabei das Duett zwischen deutschen und türkischen Diplomaten. Die Einbestellung gehört hier dazu wie der Ketchup zum Burger. Zum Beispiel, wenn Erdogan mal wieder einen Menschenrechtsaktivisten inhaftieren lässt.
Wegen der Inhaftierung eines deutschen Menschenrechtsaktivisten hat Außenminister Sigmar Gabriel jetzt den türkischen Botschafter einbestellt.
Oder wenn FDP-Politiker Kubicki den türkischen Staatspräsidenten eine Kanalratte nennt. Dann kann man sicher sein, dass sich der deutsche Botschafter in Ankara schon mal die Schuhe bindet und die Limousine bestellt.
Die türkische Regierung bestellt den deutschen Botschafter in Ankara nach Äußerungen von Bundestagsvizepräsident Kubicki ein.
Fazit: Wahrscheinlich ist die Diplomatie das älteste Gewerbe der Welt. Und deren Rituale leben offenbar ewig.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass heute nach 90 Jahren immer noch unklar ist, wer genau dieses berühmteste Foto aller Zeiten geschossen hat. Belegt es nur, dass die Aufnahme Lunch Atop a Skyscraper am 29. September 1932 entstand.
If you see the picture once, you never forget it.
3 Tage später erschien dieses Bild in der New Yorker Herald Tribune und sorgte damals schon für Aufsehen. Das Foto zeigt, wir alle kennen es ganz genau, 11 Männer auf einer Wolkenkratzer-Baustelle in Manhattan. Die Seelen ruhig Mittagspause machen, sich miteinander unterhalten, rauchen und dabei ihre Lunchboxen auf dem Schoß haben. Das Besondere dieser Mittagspause, die Männer sitzen im Bereich des 69. Stockwerks auf einem Stahlträger. Sie schweben also weit oberhalb Manhattans, 250 Meter über dem Boden genau gesagt, und sie sind komplett ungesichert. Heute ein absoluter Albtraum für jeden Baustellenleiter. Um das Foto ranken sich bis heute Geheimnisse. Zum Beispiel, wer es eigentlich geschossen hat.
There are a couple of photographers who were present that day. William Leftwich, Charles Evetts and Thomas Kelly.
An dem Tag waren alle 3 auf der Baustelle. Naja, und wen zeigt das Foto eigentlich? Wer macht da genau Mittagspause in luftiger Höhe?
The question of the names of all these men comes up frequently. Who are these men? Because on the back of the photograph, they're not identified. And they're all construction workers, and they came from all over the world. There are Irishmen, there are Mohawk Indians. It's a mixed bag of people, and they're all working in 1931-32.
Nur 2 Arbeiter kann man heute sicher identifizieren. Aber wie hier gerade in der Reportage des Time Magazine schon anklang, waren wahrscheinlich auch einige Mohawk-Indianer dabei, die viele Wolkenkratzer in New York damals errichtet haben. Weil man ihnen die Eigenschaft zusprach, dass sie dafür in höchstem Maße qualifiziert seien, denn sie gelten oder galten zumindest als von Geburt an schwindelfrei.
Go on and try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper. Like a skyscraper.
Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten, naja, und nach Möglichkeit auch schwindelfreien Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
As the smoke clears, I awaken and untangle you from me. Would it make you feel better to watch me while I bleed? All my windows still are broken, but I'm standing on my feet. You can take everything.